Die Sinnsucher. Ein Psychiater und ein Philosoph im Gespräch. Raphael Bonelli und Markus Fahlefeld sind die Sinnsucher.
Ich begrüße den Wiener Psychiater Raphael Bonelli. Hallo, Herr Bonelli.
Hallo, grüße Gott, wieder mal eine Folge.
Und ich würde heute als Themenvorschlag mal unseren Titel besprechen wollen. Wir heißen ja Sinnsucher.
Wir wurden so genannt, nicht? Also wie alle Kinder werden wir ja von den Eltern benannt.
Wir wurden von unseren Eltern also Sinnsucher genannt.
Ja.
Ich würde über den Titel mal kurz reden. Das ist, glaube ich, ein schöner Einstieg, weil suchen wir alle nach Sinn? Das habe ich mich gefragt, als ich dann mich auf das heutige Gespräch so ein bisschen innerlich vorbereitet habe. Das ist ja immer sehr schwer, mich mit Ihnen auf ein Gespräch oder mich für ein Gespräch mit Ihnen vorzubereiten, weil ich immer nicht weiß, worüber wir reden werden.
Ja, aber dann frage ich mich, wie Sie sich überhaupt vorbereiten.
Ich bin ständig vorbereitet, sagen wir so.
Okay. Also für alle Fälle sind Sie vorbereitet.
Genau. Suchen Sie nach dem Sinn des Lebens, Herr Bonelli?
Ich finde, man muss nach dem Sinn suchen und es tut einem gut, einen Sinn gefunden zu haben. Also ich für mich habe einen Sinn gefunden und insofern versuche ich eher, diesen Sinn zu verwirklichen, als dass ich ständig einen neuen Sinn suche, weil ich glaube, das ist dann auch nicht gut, wenn man ständig weitersucht, wenn man gefunden hat. Also das eine ist zu suchen, das andere ist dann zu finden und dann eben das Gefundene auch zu realisieren. Aber das ist natürlich blöd, weil jetzt entspreche ich nicht unserem Titel.
Nein, aber genau darum geht's mir, weil ich finde den Titel ja sehr schön, er öffnet ja einen weiten Raum. Aber ich fremdel ja selbst mit dem Phänomen des Suchens, weil ich glaube, dass man einen Sinn findet. Ich finde vielleicht sogar besser, dass man einen Sinn geschenkt bekommt. Das ist ein ungeheuer glücklicher Zustand, aber ob man ihn bekommt oder findet, weil man ihn gesucht hat, das frage ich mich. Also ist das Suchen nach etwas wirklich die Voraussetzung, es auch zu finden? Oder sind die Verhältnisse oder die Bedingungen, einen Sinn auszumachen? Und ich glaube, ich darf das jetzt Ihnen unterstellen, wir hatten schon darüber gesprochen, es geht um den Dienst bei Ihnen. Und ich glaube, das ist auch Ihr Sinn, wenn ich das mal so sagen darf, den Sie gefunden haben und der Sie sehr glücklich macht und Sie ausfüllt. Und ich frage mich, haben Sie den gefunden, weil Sie ihn gesucht haben, oder ist er über Sie gekommen?
Ich würde schon sagen, dass das Suchen die Voraussetzung für das Finden ist. Also es heißt ja schon in der Bibel, wer sucht, der findet. Und das ist schon ein tiefer Gedanke. Also ohne Suchen, dass man über den Sinn stolpert, kann schon auch mal sein. Natürlich kriegt man viel von seinen Eltern mit und da kann man sagen, okay, da lerne ich was. Und aber am Ende muss man schon auch eine Suchtätigkeit vollführen. Also ich glaube nicht, dass man einfach so den Sinn mal von ihm überrascht wird und plötzlich hat man einen Sinn. Also die Patienten, also ich habe ja viele Patienten, die noch den Sinn nicht gefunden haben oder die keinen Sinn haben, die auch sinnlos leben, also sich sinnlos fühlen. Und die meisten von denen sind nicht auf der Suche gewesen, ja, sondern es ist ja oft so, dass man so mal vor sich hin lebt, nicht? Und für mich gibt's diese triviale Trias: Geld, Macht und Ruhm, Ansehen. Und das ist ja in sich sinnlos, nicht? Also, das haben halt sehr viele, also Geld zuallererst mal, nicht? Also, dass man sagt, da sagen viele, besonders Junge, ich möchte mal abgesichert sein, ich möchte mir keine Sorgen um Geld machen müssen. Und habe jetzt gerade mit einem Pärchen gesprochen, die sind noch nicht sehr alt, die könnten unsere Kinder sein. Da hat sie gesagt, ich bin so unzufrieden, ich verdiene nur 20.000 im Monat und mein Mann verdient mehr. Ja, also, aber was die über Geld nachgedacht haben, fand ich faszinierend, bestätigt mich in der alten These, dass das einfach niemals, also wenn Geld die höchste Priorität ist, dann ist es nie genug. Nie genug. Und bei Ruhm ist es eigentlich genauso. Also wer berühmt ist, leidet immer darunter, Also wenn das seine höchste Priorität ist, leidet immer darunter, dass er nicht noch berühmter ist, dass ihn X oder Y nicht erkennt, dass er in ein Lokal gekommen ist und keiner hat ihn angesprochen, weil er einfach, weil das nicht sättigt und nicht befriedigt. Und Macht ist, glaube ich, noch schlimmer. Das ist das Allerärgste. Wenn man mächtig ist, dann muss man immer noch mächtiger sein, wenn das sozusagen das höchste Kriterium ist. Und vor allem verliert man dann jegliche Perspektive, wenn man dann in die Rente geht, in die Pension geht und nicht mehr mächtig ist. Also all diese drei, das ist, ich nenne das eben die banale oder die triviale Trias. Das sind lauter Sachen, die einfach nicht befriedigen, die halt einen Ersatzsinn geben, also einen Scheinsinn, eine Art Fata Morgana, die aber den Menschen nicht sättigt. Ja, das ist ein Fass ohne Boden. Das kann man nicht füllen. Ja, also solche, also da sehe ich schon viele, besonders in der heutigen Zeit. Und dann gibt's halt andere, die blühen auf in dem, was sie für sich gefunden haben. Und meistens ist der Sinn viel kleiner als so diese unreifen Träume und Fantasien, die man hat, nicht? Dass man so, keine Ahnung, also wenn ein junger Mensch vor sich hin träumt, was ihn befriedigen würde, dann geht das meistens in die Superlative. Und meine Wahrnehmung ist, dass der eigentliche Sinn viel leiser daherkommt und viel unspektakulärer und viel ruhiger und viel unauffälliger. Dass viele Menschen, die ein sinnvolles Leben führen, die sind nicht so laut, ja, sondern die leben einfach glücklich und erfüllt. Und aber jetzt nicht so, dass alle sagen, Gott, so ein Leben möchte ich führen. Gerade, also sie werden sogar häufig schlecht gemacht im Sinn von, oh Gott, wie spießig ist das denn? Keine Ahnung, ein Mann mit einer Frau verheiratet und dann vielleicht noch 4, 5 Kinder oder im schlimmsten Fall sogar noch mehr. Also, und die können ja nicht einmal nach Bali fliegen und weiß ich nicht. Und
Fallschirmspringen,
genau. Oder ja, Fallschirm, genau. Das ist ja schon out. Es gibt ja irgendwelche anderen Sprünge, die man da jetzt vollführen muss. Und das geht sich alles nicht aus und das kann ja kein tolles Leben sein. Also ich glaube, dass der Sinn oft, also für den Sinn muss man sich, das ist jetzt eine steile These, aber das mögen Sie ja, für den Sinn muss man sich oft klein machen. Das wäre jetzt die These. Ne?
Für den Sinn muss man sich oft klein machen, sagen
wir. Ja,
das ich finde das großartig. Mal, ja? Das ist natürlich auch wieder biblisch. Nicht ich, sondern der Christus in mir. Das ist dieses Johannes, also Johannes der Täufer,
ja.
Das Taufgeschehen. Wir bewegen uns da in etwas hinein, das natürlich auch mystisch ist und so. Aber ich finde das als Ansatz ungeheuer schön. Man muss sich klein machen, um den Sinn zu erleben. Ja, finde ich, da kann ich sehr gut mit leben. Obwohl, ich sage es ganz ehrlich, ich mich bei einigem ertappt gefühlt habe, was Sie gerade gesagt haben, und bei anderem ganz anders gepolt bin oder war. Wobei ich sagen muss, dass vieles, das mich im Leben, wie soll ich sagen, begleitet oder erreicht hat, zufällig war und nicht von mir geplant oder eben gesucht. Und als ich mich auf das Thema Sinnsucher vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, wo ist eigentlich. Na, ich will gar nicht sagen, der Sinn meines Lebens, weil ich finde diese Frage vermessen, um ehrlich zu sein. Ich zögere da, diese Frage überhaupt zu stellen. Aber wo habe ich einen Kompass bekommen, der mich mein Leben seitdem wirklich begleitet? Und das ist nicht positiv im Sinne von, seitdem weiß ich, wie toll ich bin oder was der Sinn des Lebens ist oder irgendeine großartige Erfüllung, die immer gleich geblieben ist. Aber ich weiß, dass, da war ich 12 oder 13, mich eine Frage, die ich so nach dieser jugendlichen Philosophiebücher, die so die Geschichte der Philosophie darstellen, gelesen hatte, wirklich umgehauen hat. Und das weiß ich, das ging über Wochen. Und mich hat diese Frage seitdem eigentlich nicht mehr losgelassen, wobei ich sie mir jetzt nicht jeden Tag stelle. Und ich will gar nicht sagen, dass ich es seitdem weiß. Aber ich habe durch diese Frage eine Treue zu dem, was ich Philosophie nenne, also bis hin zum Studium und dann auch meiner ganzen Arbeit und meinem ganzen Interesse entwickeln können. Und diese Frage habe ich nicht gesucht. im Sinne von, ich suche mir jetzt eine Frage, die ich beantworten will, wie dieser Mathematikprofessor oder dieser Mathematiklehrer, bei dem wir schon gesprochen haben, den ich in der Schule kennenlernen durfte, der sich so mathematische Probleme stellt. Ich will die Frage mal ganz kurz schildern. Die ist sehr bekannt, Sie kennen sie ganz sicher. Sie kommt von Leibniz, also dem großen Philosophen, und sie lautet ganz einfach, warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?
Nicht vielmehr nichts, ja. Mhm.
Genau. Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Und das ist diese Frage, weil sie ist natürlich sprachlich schön, aber ich finde, sie führt auch dazu, dass man nicht mehr stehen kann. Man weiß auf einmal nicht mehr, warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Warum gibt es nicht das Nichts? Und mich hat diese Frage, wie gesagt, nicht jeden Tag begleitet, aber ich weiß, dass mich als 13-Jähriger diese Frage wirklich aus den Schuhen gehauen hat und ich seitdem diese Frage immer wieder so in mir aufsteigen sehe und sie mich nicht losgelassen hat seitdem. Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Ich will auch nicht sagen, sie hat den Sinn meines Lebens geprägt oder irgendwas, aber die Frage hat mein Leben verändert, sagen wir es ganz einfach. Und ich wusste danach, ich wollte vieles werden, ich wollte mal Schauspieler werden, ich wollte mal Fotograf werden, also irgendwie dann doch immer was mit Medien. Aber ich habe am Ende dann doch Philosophie studiert, weil ich immer wieder dahin zurückgekommen bin. Und das ist, wenn ich irgendwo diesen Sinn, der dann für mich dann doch kein Sinn ist, sondern nur eine Frage gefunden habe, dann in dieser Frage, warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?
Also das ist, wie Sie schon selber sagen, sprachlich wunderschön und auch vom Gedankengang her extrem ästhetisch. Aber wie beantwortet er denn die Frage? Haben Sie das im Kopf oder stellt er sie nur mal? Weil Fragen stellen ist ja einfach, aber was sagt er dann drauf?
Naja, die Leibnizsche Philosophie mit den Monaden und so, die geht schon ein bisschen weiter.
Mhm.
Ja, das sind ja so Vorphilosophien, bevor das Ich, das dann so in der Französischen Revolution einmal so richtig die Weltbühne betrat und dann mit Kant und Hegel und Schelling und so wieder so philosophisch auch zu sich selbst kam. Da ist er so ein Vorbereiter für. Aber ich finde Leibniz als Philosophen gar nicht großartig spannend. Ich habe ihn auch wirklich nie in der Tiefe studiert. Aber die Frage, das sind so diese drei Fragen, die jeder kennt. Woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe ich? Das sind ja auch so diese drei Fragen.
Mhm.
Wenn man die wach hält als Fragen, nicht, ich habe eine Antwort darauf gefunden. Ich zögere immer, auf diese Fragen Antworten zu suchen. Aber ich finde die Fragen immer den Raum aufmachend, also die Dimension erweiternd, in der man lebt. Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Oder eben, woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe ich? Das sind auch so Fragen, die ich einfach schön finde und die mich begleiten.
Ja, wunderschön. Aber das sind ja religiöse Fragen eigentlich, ne?
Das stimmt auch. Und das ist natürlich genau dieser Übergang. Ich möchte Ihnen was erzählen. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Aber es ist gar keine Geschichte, es ist ein Witz. Wir dürfen ja hier einen Witz erzählen, Herr Bonelli,
ja,
oder? Okay. Den habe ich als Philosophiestudent gehört. Es ist übrigens der einzige Witz, den ich kenne, weil ich alle anderen Witze vergesse. Ich bin kein Witzemensch, aber den Witz, den erinnere ich, weil ich ihn wirklich auch gut finde. Und zwar,
hoffentlich verstehe ich ihn.
Ja, Sie verstehen ihn wunderbar,
okay.
Weil Sie kennen alle drei Bereiche. Was ist der Unterschied zwischen der Philosophie, der Metaphysik und der Religion?
Okay.
Die Philosophie sucht in einem komplett dunklen Raum nach einer schwarzen Katze. Die Metaphysik sucht in einem komplett dunklen Raum nach einer schwarzen Katze, die gar nicht da ist. Und die Religion sucht in einem komplett schwarzen Raum nach einer schwarzen Katze, die gar nicht da ist und ruft, ich hab sie.
Das ist gemein.
Aber gut, oder? Also von uns
ja.
Als Philosophen, ja, okay, für uns als Philosophen ist dieses Rufen, ich hab sie, also auch als Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Ich hab sie. Eigentlich was, wo ich mit fremde. Aber ich find's ganz schön, weil es gibt natürlich, es ist der philosophische Blick auf die Welt. Die Religion ruft eben, ich hab was. Aber ich will damit meinen, dass diese drei Bereiche, Philosophie, Metaphysik, vielleicht so als Steigerung, vielleicht so als spekulative Philosophie und dann eben als Religion, die haben sehr viel miteinander zu tun. Und wir meandern sozusagen immer in diesen drei Bereichen herum.
Naja, das ist schon ein sehr nihilistischer Witz, oder?
Also ich finde ihn großartig.
Ja. Ein witziger Witz, ja. Also beim Sinn muss man als Psychiater natürlich von Viktor Frankl reden.
Mhm.
Aber beim Sinn nicht. Also Viktor Frankl ist ja der große Sinnsucher. Und er sagt, Sinn kann der Psychiater, Psychotherapeut nicht geben, sondern das findet halt jeder Patient für sich. Das ist eine sehr schöne Aussage. Genauso wie als Psychiater präsentiere ich ja sehr häufig meinen Patienten das wahre, gute, schöne, aber ich sage auch nicht, was es ist. Also was so für mich in der Arbeit so berührend ist, dass wenn ich sage, das wahre, gute, schöne, das, was ihnen heilig ist und das, was niemals vergeht, was auch noch wahr, gut und schön sein wird, wenn sie gestorben sind, genau das macht den Unterschied. Ja, das nennt man in der Psychologie eben Selbsttranszendenz nach Viktor Frankl. Das erreicht jeden Menschen. Es ist halt für die Menschen auch was anderes, ja. Aber für viele ist es Gott, aber für manche ist es die Natur oder die Kunst oder whatever. Also da gibt's halt dann verschiedene Transzendentalien, also was den Menschen halt übersteigt. Aber letztlich erreicht man damit jeden. Und das Wort Sinn ist auch so etwas. Und ich würde das auch einreihen in die Transzendentalien. Sinn ist ja etwas, was den Menschen übersteigt, ne? Was eben diese enge Immanenz, dieses Macht, Geld und Ruhm-Ding übersteigt, in dem Sinn, dass man sagt, da gibt's was Höheres. Also meine erste Berührung mit dem Sinn, an die ich mich erinnern kann als Faszinosum, war, als ich als 15-Jähriger, das ist heutzutage ja schon verboten, als 15-Jähriger in einem Krankenhaus zu arbeiten begonnen habe in den Ferien. Da habe ich, also das war wirklich eine harte Arbeit, da habe ich die Harnflaschen geleert, den Alkoholikern den Hintern ausgewischt, das Essen ausgetragen, die Betten gewechselt, also wirklich sozusagen eine ganz einfache Hilfstätigkeit. Und ich war so glücklich wie vorher. Naja, als Kind ist man, glaube ich, immer glücklich, aber ich war halt ein rebellischer Jugendlicher, bin immer fast aus der Schule geflogen und da war ich begeistert. Ich war so begeistert, dass ich diesen Dienst auch sofort verlängert habe. Ich glaube, ich war angemeldet für 3 Wochen und habe das dann 6 Wochen gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt keine falsche Erinnerung, aber es ist eh auch wurscht. Aber also ich war so, ich bin auch nicht mehr rausgegangen aus dem Krankenhaus. Ich habe dort bei einem Freund dann in der Nähe übernachtet, dass ich noch mehr arbeiten kann. Und das war auch der Zeitpunkt, weil ich wollte ja vorher Philosoph werden oder irgend sowas und habe mich dann absolut für die jetzt müssen Sie lachen, gell? Dann habe ich gedacht, nein, also ich habe mich dann versöhnt mit der Wirklichkeit und habe dann beschlossen, Medizin zu studieren.
Ich fühle mich gesehen.
Kleine Spitze. Aber also diese Faszination das war natürlich ein Dienst, ne? Ein Dienst. Es waren noch dazu lauter alte Männer, die noch im Krieg waren. Ja, das war ja in den frühen oder Mitte der 80er Jahren, wo das passiert ist. Man kann sich ja ausrechnen. Ich bin 68 geboren plus 15. Das heißt, die Männer vom Krieg, die haben halt noch gelebt. Ne? Die haben das, was die dann alles erzählt haben, hat mich natürlich auch fasziniert. Also, aber eigentlich diese. Und ich kann mich gut erinnern an so manche Alkoholiker, sind natürlich dann früh verstorben und jetzt sind sie auch schon jahrzehntelang tot. Aber dieses Hintern auswischen, ich kann mich erinnern, bei einem musste ich halten, weil der war von oben bis unten voll mit seinen Exkrementen und der Kollege hat ihn gewaschen. Ich habe mich fast übergeben, aber das war so sinnerfüllt und vielleicht, also ich habe jetzt daran nicht gedacht bei meinem Satz, wer das seinen Sinn suchen möchte, muss sich klein machen. Ich weiß auch gar nicht, ich weiß nicht, wo das jetzt plötzlich herkommt, aber ich finde das, ich begeister mich noch immer für diese Erkenntnis. Ich glaube, dass sich viele nicht klein genug machen, um ihren Sinn zu finden, aber das war für mich war das so ein Schlüsselerlebnis und ich habe dann kurz überlegt, ob ich wirklich Medizin studieren möchte, weil die Pfleger, die ganz die untersten, das ist ja auch die Krankenschwestern haben ja eine Hierarchie und ganz, ganz unten sind diese Hilfspfleger, das war halt ich, die hatten am meisten Kontakt mit dem Patienten und die Ärzte hatten aus meiner Sicht ganz wenig Kontakt im Vergleich jetzt zu mir. Ne? Aber natürlich, was mir damals nicht so klar war, die hatten den wesentlichen Kontakt. Also da ging es dann ums Eingemachte. Also die haben sozusagen aber den ganzen Tag war ich mit den Männern zusammen. Ist aber auch ein Krankenhaus, wo es noch 20 Bettenzimmer gab. Also es gab das Männerzimmer, da waren 20 Betten drinnen. 20 Männer nebeneinander, hat natürlich auch gestunken, kann man sich vorstellen. Ich schwärme heute noch von dieser Erfahrung. Und da war ich sowas von Sinn erfüllt, dass so allein von der Intensität dieser Erfüllung, ich würde fast nicht Gefühl dafür sagen, das war viel existenzieller, viel tiefer. Weil das Gefühl war ja manchmal sogar ein Ekelgefühl, oder ich musste dann die Urinflaschen ausleeren, aber vorher musste ich kontrollieren, ob der jetzt irgendwie komisch ausschaut, und dann musste ich es dem Arzt zeigen und so. Also es war nicht wirklich gustiös, aber es war ganz einfach total sinnvoll. Und diese Erkenntnis hat mich, glaube ich, ein Leben lang nicht losgelassen. Dieses existenziell sinnvoll sein, das wollte ich immer und habe dann eben Medizin studiert und habe das auch gesucht. Und ja, habe es dann in der Psychiatrie eigentlich wiedergefunden.
Ja, ich finde das sehr zum einen berührend und zum anderen auch beruhigend. Gleichzeitig widersprechen Sie mir nicht in dem, was ich formuliert habe, wenn man ihn sucht, wird man ihn vielleicht gar nicht finden, diesen Sinn. Weil natürlich müsste ich jetzt fragen, das tue ich natürlich, warum sind Sie als 15-Jähriger in diese Krankenhauspflegetätigkeit hineingegangen? Also haben Sie es gemacht, weil Sie nach Sinn gesucht haben? Ja. Oder was war der Grund, weswegen Sie es gemacht haben?
Das ist eine gute Frage und eigentlich bestätige ich jetzt Ihre These. Also ich bin darüber natürlich gewissermaßen gestolpert. Ich hatte ein Interesse an Medizin, weil mein Vater und meine Mutter sind Ärzte. Es war auch das Krankenhaus, in dem mein Vater Chefarzt war. Also es war jetzt auch kein Zufall. Und mein Großvater, beide Großväter waren Ärzte. Und also das sozusagen, die Medizin ist mir in die Wiege gelegt. Und ich wollte aber eben was anderes studieren oder hatte das im Kopf, nämlich die Philosophie oder Jus war auch in der engeren Wahl. Und dann war das natürlich die Gelegenheit für eine Ferialtätigkeit, war natürlich das Krankenhaus, ne? Weil das in meiner Genetik war. Aber natürlich habe ich das schon, ich glaube schon, dass ich habe natürlich dieses Wow-Erlebnis habe ich nicht erwartet und habe ich auch nicht gesucht. Insofern gebe ich Ihnen recht, dass man manchmal vom Sinn überrascht wird. Aber irgendwie, glaube ich, ging es schon, vielleicht schon ein bisschen in dieses, so ein Gefühl von, es ging nicht ums Geld, das ist mir, da bin ich mir ganz sicher. Das war kein finanzielles Thema. Ich glaube, ich habe auch was verdient oder auch nicht, das weiß ich jetzt gar nicht. Sehen Sie, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ich muss ja fast was verdient haben, oder auch nicht, weil es war, ja. Ich glaube, als 15-Jähriger darf man das eigentlich gar nicht, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, es ist nicht das, was ich erwartet habe. Also insofern hat mich der Sinn schon überrascht. Da bin ich bei Ihnen. Da haben Sie mich jetzt erwischt.
Ja, aber Sie haben es nicht des Geldes wegen gemacht.
Also das habe ich jedenfalls nicht. Also ich glaube, ich wollte wissen, wie das ist. Und natürlich, Medizin ist sozusagen unser Familienberuf, und da schaut man sich, das muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also wahrscheinlich war das eher so. Der Wow-Effekt war unerwartet, das auf jeden Fall.
Ja, ja, ja. Und das ist eben auch, ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine Lebensphilosophie habe. Das klingt immer so, als hätte ich sozusagen ein System hinter mir oder in mir. Aber ich glaube, es gibt ja diese zwei Bewegungen, auch ich kenne es aus der Philosophie, die Vita Activa und die Vita Contemplativa. Die Vita Contemplativa ist so das meditative, transzendentale, vielleicht auch religiöse Motiv des Lebens, nämlich dass man das Leben anschaut und sich dann Gedanken dazu macht. Ja, das ist eben kontemplativ. Und dann gibt es die Vita Activa, also da, wo man sich wirklich ins Leben stürzt, sage ich jetzt mal. Das klingt aber heute modern, so als würde man dann eben Drogen nehmen und Partys machen und feiern gehen oder irgendwas, sondern einfach das aktive Leben. Und ich kann es für mich sagen, dass ich nach meinem Philosophiestudium, ich habe ja gesagt, ich hatte das Gefühl, ich würde wirklich wahnsinnig werden danach, also wenn ich es weiter treiben würde. weil es halt nur das Akademische, die Vita Contemplativa war, mit aktivem Leben, vor allen Dingen auch mit einem erfahrungsreichen Leben, hat das ja sehr, sehr wenig zu tun. Wobei ich nicht sagen will, dass in Bibliotheken zu gehen, Bücher zu studieren, auch mit Studenten zusammenzuarbeiten, nicht bereichernd sein kann, ganz und gar nicht. Aber ich kann es eben nur für mich sagen. Ich merkte, dass dieses Kontemplative einfach nicht hinreichend war für mein Leben. Und dann bin ich ja in dieses Vita Activa gegangen, habe eine Schule gegründet und habe ganz viele Sachen gemacht, bin ja dann auch ins Wirtschaftsleben hineingegangen. Und ich habe daran gemerkt, und das ist, glaube ich, etwas, das ich als kontemplativer Mensch wirklich auch vermisst habe, dass Leben immer auch Scheitern bedeutet, im Sinne von Niederlagen, aber eben natürlich auch Erfolge. Aber dass eben die Erfahrung, die mich macht, ich nicht im Denken bekomme. Jetzt schreite ich mal den Raum nochmal ab. Wir hatten ja schon ein paar Sendungen, wo es auch ums Denken ging und so weiter. Aber ich glaube, das aktive Lebenselement, dieses wirklich das Leben so tief zu erleben, mit allen seinen unschönen Seiten, Sie haben sie gerade geschildert. Ich war dann bei der Bundeswehr zum Beispiel, das ist ja auch so eine Sache, das ist ja etwas, das hat mein Leben mehr geprägt, als ich es für möglich halten wollte, weil ich das erste Mal in meinem ganzen Leben dort mit Menschen zusammen war, die nicht aus einer bürgerlich-akademischen Schicht kamen. Und ich konnte mit ihnen wunderbar auskommen. Und das hat mir auch ein Gefühl gegeben, ich bin nicht in dieser Welt, um Bücher zu studieren. Also das sind so kleine Schritte. Und ich glaube ja, dieser Sinn des Lebens, den erleben wir nicht, indem wir nach ihm suchen, sondern im Vollzug des Lebens.
Ja, genau, ja.
Und weil wenn wir nach Sinn suchen, dann ist es ja, was ist der Sinn des Lebens? Das ist ja die Frage. Und ich glaube, der Sinn des Lebens ist zu leben, um es mal so ganz redundant zu sagen. Und da gibt es so einen schönen Satz, der heißt, ist ein englischer Satz, there is no way to happiness. Also es gibt keinen Weg zum Glück. Happiness is the way. Also Glück ist der Weg. Das heißt, man muss etwas von vornherein haben, um es überhaupt zu finden, dieses Glück oder den Sinn. Weil ich glaube, für den Sinn gilt es genauso. Es gibt keinen Sinn des Lebens, außer man lebt es.
Na, ich glaube, man kann da schon ordentlich irre gehen auch. Also ich sehe ja viele Menschen, die halt besonders eben dieser banalen Trias nachlaufen. Die leben natürlich auch, oder ist das kein Leben? Das ist natürlich schon ein Leben, wobei die leben auch meistens in der Zukunft. Also die sagen, jetzt einmal muss ich ganz fest hackeln, damit ich, oder arbeiten, damit ich nachher nicht mehr arbeiten muss, damit ich dann unabhängig bin oder so. Also sie leben so irgendwie in einer Traumzukunft und meistens arbeiten die dann natürlich weiter, weil dann wollen sie nach der ersten Million die zweite und dann die dritte und dann wollen sie, weiß ich nicht, die 10 Millionen knacken. Also die eben kommen aus dem Rad nicht mehr raus. Aber das ist ja wahrscheinlich unter Leben nicht gemeint.
Nein, ganz und gar nicht. Also das natürlich ist das mit ein Element, dass man sein Leben lebt, aber ich habe den Eindruck, das ist aber nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern gerade wo sie auch interveniert haben, dass es vielleicht etwas gibt, was ich in mir trage oder was jeder Mensch in sich trägt. Und das zu leben und das ist gleichzeitig es dann auch zu finden, das ist erfüllend. Ich glaube, wenn man nach unseren heutigen materialistischen Maßstäben und Ruhm, Geld und Macht, genau, das sind ja interessanterweise, sind Ruhm, Geld, Macht keine materiellen Sachen, sondern es sind hochgeistige Dinge. Hochgeistig. Geld ist reiner Geist. Macht ist etwas, das sieht man nicht. Und das Gleiche gilt auch für Ruhm, Berühmtheit. Ist ja nicht etwas, das man anfassen kann. Das sind also hochgeistige Dinge. Und man hat also eigentlich sein Leben ganz materialistischen Dingen verschrieben, die trotzdem hochgeistig sind. Aber eben ein, so würde ich jetzt ganz arrogant sagen, ein leerer Geist. Oder sogar ein Negativgeist, weil selbstverständlich gibt es, wenn man von Geist redet, und das finde ich immer ganz wichtig, Geist ist nicht eine positive Setzung von irgendwas, weil das kennen wir aus allen Religionen, es gibt gute Geister und es gibt böse Geister. Und natürlich,
ja,
das ist ganz wichtig, weil man denkt immer, ja, ich habe den Geist gefunden. Dann denke ich immer, aber beurteile doch mal bitte.
Welchen Geist?
Genau, welchen Geist hast du denn gefunden? Wie ist der überhaupt? Und ist das wirklich ein guter Geist? Weil besessen zu sein ist ja nichts anderes als eine Begrifflichkeit für einen negativen Geister, einen besetzt. Und ich glaube, dass viele, die diese Geister des Materialismus suchen oder ihnen folgen, dass das wie gesagt, leere Negativgeister sind, zumindest ist der Verdacht nahe. Und trotzdem sage ich das mit einer Einschränkung. Und die Einschränkung ist mir mal ganz wichtig. Es gibt einen Menschen aus dem Neuen Testament, recht unbekannt interessanterweise. Ich halte ihn für einen der wichtigsten Menschen für uns, wenn ich mich jetzt selbst als Christ bezeichnen würde, für uns Christen.
Jetzt bin ich neugierig, wer das ist.
Josef von Arimathäa. Kennen Sie den?
Josef von Arimathäa, ja.
War, wie es bei Johannes heißt, also im Johannesevangelium, auch einer der Jünger Christi. Er gehört aber nicht zu den Zwölfen. Dann waren es ja nur noch 11, weil Judas sich umgebracht hatte. Aber er war auch ein Jünger Christi.
Richtig.
Und Josef von Arimathäa wird bei Johannes mit 3-4 Sätzen beschrieben, ist ein römischer Bürger, der wohlhabend ist, reich ist und in der Haute Volée Roms, respektive der römischen Haute Volée in eben Jerusalem, ein- und ausging.
Mhm.
Und Josef von Arimathäa war derjenige, der die Römer, ich könnte vielleicht sogar sagen bestach, das weiß ich nicht, aber zumindest den Zugang zu den Römern hatte, zu Pontius Pilatus und den Herrschern, dass er die Erlaubnis bekam, den toten Leib des Christus vom Kreuz zu nehmen. Und erst das war die Voraussetzung für das Begräbnis. Ich glaube sogar, da gibt es nur einen Mythos, das ist das Familiengrab des Josef von Arimathäa gewesen.
Ja, ja.
Und für die Wiederauferstehung.
Richtig, ja.
Und dieser Mann war ein ganz wohlhabender, reicher, vielleicht sogar korrupter, herrschender oder zumindest bei den Herrschenden ein- und ausgehender Mensch. Also wenn man so von so einem Vulgärchristentum ausgeht, eigentlich ein schlechter Mensch.
Naja, so. Er war ein Teil des Establishments, aber er hatte seine Verbindungen zu den Schwurblern, ne? So kann man das sagen.
Genau. Und mir ist es wichtig, das zu betonen, weil jemand, der dem Geld hinterhergeht, und ich würde mal unterstellen, Josef von Arimathäa hat sehr viel getan, um eben in diese Haute Volée hineinzukommen, das heißt nicht, dass er ein schlechter Mensch ist oder von diesen leeren, bösen Geistern besetzt ist, sagen wir es so. Das ist kein Automatismus, das ist mir einfach wichtig, das zu betonen, weil ich finde, dieser Josef von Arimathäa, und das ist ein bisschen, warum ich auch mit dem kirchlichen Christentum, protestantisch-katholisch, ein bisschen fremdel, ich halte den für eine der entscheidenden Figuren, um die Welt zu verstehen, weil es einen Teil in einem Menschen gibt. Und da finde ich Josef von Arimathäa das Paradebeispiel dafür, wo jemand exoterisch, also im Äußeren, ein ganz, in Anführungsstrichen, normaler, erfolgreicher, reicher Mann sein kann, er aber esoterisch, also in einer untergründigen Strömung seiner Biografie, seines Ichs, seines Lebens, eine untergründige Strömung hat, wo er auch ein Jünger Christi ist.
Mhm.
Und man darf, das ist so für mich eines der wichtigsten Punkte für mich selbst, also jetzt nicht für andere, das will ich keinem auferlegen, aber für mich ist es wichtig, dass egal, wie hoch jemand sozial gestellt ist oder so, ich unterstelle jedem erstmal, dass er eine esoterische Ader hat, die ihn auch zum Jünger machen kann. Und das finde ich immer wichtig, weil wir haben in unseren Gesellschaften, gerade so im Westen, das glaube ich hat auch ein bisschen was mit dem Sozialismus zu tun, dem wir so zuneigen, diese Bereitschaft oder sagen wir mal so eine Schnelligkeit, wohlhabende Menschen als schlecht einzuordnen. Das sage ich jetzt nur, um meinem Ganzen nochmal so einen Abschluss zu geben. Wer Ruhm, Reichtum und Macht hinterherrennt, ist nicht per se von diesen leeren Geistern besetzt.
Also esoterisch, glaube ich, müssen Sie noch. Das ist natürlich jetzt auch schon ein besetztes Wort. Ne? Aber Sie,
ja, ich meine geheim, einfach die ganz ursprüngliche Bedeutung. Exoterisch nach außen hin, esoterisch nach innen hin oder geheim oder unsichtbar oder so. Das, so meine ich esoterisch.
Ja. Wobei eben, ich würde eher sagen, ein Transzendenzbezug, nicht? Also der Josef von Arimathäa hat... Erstens war er großzügig, weil er war zwar reich, aber hat sein eigenes Grab zur Verfügung gestellt. Ich meine, er wusste ja nicht, dass das nur 3 Tage gebraucht wird, weil dann ist es jetzt, dann ist es wirklich super. Aber also man könnte noch sagen, wenn man großzügig ist, kommt es zurück.
Sehr schön, Sie sind sehr weltlich, wunderbar, finde ich toll, ja, finde ich gut.
Es ist oft wahr, dass man auch beschenkt wird, wenn man spendet.
Ja, unbedingt.
Aber gut, das ist was anderes. Aber für mich ist das jetzt eher so die Fähigkeit, trotz des Geldes, und trotz des Teilhaben am Establishment, die Wahrheit nicht aus dem Auge verlieren und die Fähigkeit eben auch mit den Schwurblern im Kontakt zu sein, ohne selbst geächtet zu werden, weil das ist, glaube ich, der Schlüssel. Ne?
Ja, unbedingt.
Weil,
ja,
also ich sage jetzt absichtlich Schwurbler, um den jetzigen Bezug herzustellen. Nicht mal, also wenn man nicht nach dem Establishment tanzt, dann wird man ja schnell als Schwurbler ausgestoßen, und das ist ja den ersten Christen auch passiert. Ne? Die waren ja ausgestoßen, ne? Die waren ja eben nicht Teil des Establishments, und das war eben die Verbindung. Der Nikodemus war ein anderer, das war auch ein ganz hoher, der war weniger reich vielleicht, aber der war halt wirklich ein absoluter Prominenter, der Nikodemus, dieser Pharisäer da und Hohepriester oder so fast. Ne? Der wird auch sehr schön dargestellt, in The Chosen zum Beispiel, also in diesem Film über Jesus. Und das braucht es eben auch, dass das Establishment manchmal erschüttert wird von eben Mitgliedern, die dann doch auch noch einen Sinn für die Wahrheit besitzen und nicht nur in ihrem Macht, Ruhm und Geld so blind werden, dass sie nicht mehr offen sind für die Wahrheit. Insofern ist der Josef von Arimathea als Beispiel, gefällt mir sehr gut. Mit dem kann ich viel anfangen, eben weil er einerseits die Großzügigkeit hat und aber andererseits auch die Demut, weil letztlich ist das ja ein großer Mann, der sich von einem ganz, einem kleinen, nämlich eben von einem Schreiner, ja, oder Tischler, was sagen lässt und ihn auch nicht nur gelten lässt, sondern ihm die Ehre gibt und die Autorität, weil ich meine, Jesus war ja auch kein großer Herr, sondern der war ja auch was Kleines, nicht so ein Handwerker. Und da braucht es schon eine gewisse Demut, zu sagen, okay, von dem lasse ich mir was sagen, weil der war ja wahrscheinlich sogar gebildeter, nehme ich mal an, der Josef von Arimathea. Ich glaube, darüber wissen wir nicht viel, aber der Nikodemus war auf jeden Fall höchst gebildet. Ne? Und er kommt geheim zu Jesus und lässt sich von dem eben, redet mit dem und hört ihm zu und stellt ihm auch ganz ehrliche Fragen, demütige Fragen, würde ich sagen. Das ist ein Zeichen, dass der Mensch, der für die Wahrheit offen ist, eben auch fähig ist, sich selbst hintanzustellen und jetzt nicht seine Ehre eben zu erwarten, sondern sich eben da auch einmal zu verneigen, also geistig zu verneigen. Und das haben diese zwei großen Männer gemacht, dass sie sich da in den Dienst gestellt haben. Und Josef von Arimathea hat ja einen kleinen Dienst geleistet, nicht? Aber doch einen relevanten. Ne?
Das ist das, was Sie meinen mit, man muss sich klein machen, um auch den Sinn zu erleben, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja.
Wobei das klein klingt dann immer irgendwie, zumindest in unserer heutigen Sprache, so negativ. Aber ich finde es genauso. Man muss sich zu einer Art Gefäß machen von jemandem, den man erkannt hat als größer. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das in unserer materialistischen Zeit einfach sehr unmodern geworden ist. Man ist halt jetzt Individuum und muss alles selbst machen und so dieses etwas demütige, vielleicht auch sich unterordnende, weil man jemanden als Autorität erkannt hat. Das fällt uns immer schwerer, sagen wir so, was vielleicht schon ein bisschen der böse Geist des Materialismus ist. Ich will noch eine kleine Bemerkung oder einen Abschluss zu Josef von Arimathea sagen, weil das Spannende an ihm ist, dass er das gesamte, ich nenne es jetzt mal, esoterische Christentum, was dann an Südfrankreichs Küsten gespült wurde, dann mit Parsival bis schließlich die Artus-Sage nach Großbritannien hinüberreichte. Dieses ganze Christliche, was immer der untergründige Strom unseres Europas war, hat er die Grundlage gelegt. Also er hat exoterisch interessanterweise oder nach außen hin eine geringere Bedeutung, als er in der untergründigen Strömung wirklich hatte. Zum Beispiel gibt es, das ist natürlich die Sage, das ist eine der südfranzösischen Mythen, christlichen Sagen, das ist ja die Gralslegende, dass er das Blut von Christus aus der Seite aufgefangen hat, was ja durch die Speerverwundung dann austrat. Also in seinem Goldgefäß wurde das Blut aufgefangen, und diese Grals, Geschichte, dieser Gralsmythos, der ja, wie gesagt, dann mit Parsival, was ja dann so ein Pyrenäenmythos war, der dann eben nach Frankreich übersiedelte, dann nach Großbritannien überging und dann auch in Deutschland eben mit Wolfram von Eschenbach und seine ungeheure Wirkung entfaltete. Das nenne ich das esoterische Christentum im Sinne von, das hat sich dann in Literatur und Mythen geäußert, war ja nie das Christentum des Testaments, also des Neuen Testaments, also es war nie das Schriftchristentum. Und trotzdem hat es eine ungeheure Bedeutung erlangt. Und ich glaube, für mehr Menschen, als man heute modern denkt. Und was ich damit meine, ist, dass ein Widerspruch gibt zwischen dem äußeren Wirken und einer inneren Mächtigkeit. Und ich glaube, das gehört mit auch zu dem, wenn wir sagen Sinnsucher, dass es eine äußere Strömung gibt, die man sieht, vielleicht die heutige Zeit, die Moderne, die Postmoderne, wie auch immer man sie benennen will, die, unter der man durchaus leiden kann und alles. Aber es gibt eben auch eine untergründige Strömung, eine Ewigkeitsströmung, nenne ich sie jetzt mal. Sie haben sie gerade die Transzendenz genannt. Und die auch im Alltag auszumachen und zu erleben, es gibt sie noch. Es gibt manche Dinge, die gehen nicht kaputt, auch wenn alle sie kaputt machen wollen oder sehr, sehr viele. Das gibt mir so ein bisschen auch historisch so eine Beruhigung innerlich, dass die Sachen doch auch wieder gut werden können.
Ich hänge noch ein bisschen an diesem Esoterisch, weil das Esoterische klingt halt, also nach innen gerichtet, das ist ja hübsch, aber es ist natürlich auch so ein bisschen, hat was Gnostisches, so im Sinn von Wissen für, also für sozusagen Eingeweihte oder für die Superschlauen, nicht? Und das Exoterisch wäre dann Wissen für alle. Also ich glaube, dass die Erkenntnis jedem zugänglich ist, dass das halt keine Geheimwissenschaft ist. Es haben sich ja unheimlich viele Lehren wichtig, indem sie sagen, wir wissen was ganz Besonderes, was sonst niemand weiß und was auch keiner erkennen kann, eben diese, eben esoterisch, nicht diese Geheimwissenschaften und dieses.
Ja, ja.
Ich meine, das sieht man jetzt besonders auch in der Medizin, nicht? Die Leute fallen ja scharenweise drauf rein, auf diese irgendwelche geheimen Rezepte, die man irgendwie wieder entdeckt. Uraltes Wissen, das dann verloren gegangen ist und das man jetzt halt sehr teuer kaufen muss bei X oder Y. Das ist meistens ein totaler Schwachsinn. Also deswegen, ich bin ein großer Freund mehr vom Exoterischen, so im Sinn von allgemein Zugänglichkeit. So haben sie es sicher nicht gemeint, aber trotzdem blieb ich daran hängen bei diesem.
Ja, jetzt trete ich Ihnen mal zu nahe, Herr Bonelli. Sie sind definitiv kein Exoteriker, sondern das merkt man auch, wie Sie reden, wie Sie denken, dass Sie für ein Empfinden für das Geheime haben. Ich meine mit Esoterik definitiv nicht irgendwelche Heilsteine oder teure Bücher, in denen der Sinn des Lebens steht. Ich glaube auch, das ist der Grund, warum ich die Esoterik anspreche, weil die Sinnsuche. Wie soll ich das sagen? Das ist jetzt ganz schwierig. Die Sprache versagt natürlich auch bei diesen wirklichen Feinheiten. Aber ich glaube, Menschen, das habe ich in meiner Zeit auf der Erde, in diesem Leben zumindest erlebt, die von sich behaupten, den Sinn gefunden zu haben und ihn so herauströten müssen. Den Sinn des Lebens. Und ich zeige ihn dir und helfe dir, ihn zu finden. Da bin ich immer höchst skeptisch, weil ich den Verdacht habe, dass dieser Sinn, den man zu finden imstande ist, viel stiller, leiser, ruhiger und geheimer eben ist, als diese Lauten, die sich dann vielleicht aber dann Esoteriker nennen, ja, es ausmachen oder es nach außen hin stellen wollen, vielleicht auch um Geld zu verdienen. Ich habe trotzdem, das sage ich ganz ehrlich, keine Berührungsängste mit der Esoterik, aber nicht, weil ich diese Esoterik gut finde oder so, sondern weil ich einfach nur zwei Strömungen erlebe. Eine zeitliche, die gegenwärtig ist, Zeitgeist ist, die wir erleben, und zwar ganz einfach, auch sichtbar und in politischen Verhältnissen, in sozialen Verhältnissen, überall erleben wir dieses Zeitliche, Gegenwärtige. Und dann gibt es eine Strömung, die ich die ewige Strömung nenne, die viel größer angelegt ist. Und die würde ich immer, weil sie eben auch so sehr im Verborgenen ist. Sie ist nicht leicht erkennbar. Es braucht heute kein Geheimwissen mehr, im Sinne von irgendwelche Einweihungsriten, so wie es noch in Griechenland war, wo es Einweihungsschulen gab, die einen auf dieses geheime Wissen vorbereitet haben. Ich glaube, heute kann jeder, weil das ist die Fähigkeit des Denkens, dieses Ewige im Zeitlichen erkennen. Aber dieses Ewige nenne ich das Esoterische und das andere Offensichtliche, das Exoterische. Man kann auch das eine das Offenbare nennen und das andere das Geheime. Ich bin aber definitiv weit entfernt davon zu sagen, jetzt muss es irgendwelche Geheimschulen geben, Einweihungsriten, die dann eben in dieses geheime Wissen einführen. Davon halte ich heute nichts mehr, weil der Geist des Menschen ist so umfänglich großartig, was eben mit dem Denken zu tun hat. Wie gesagt, keine alte Fähigkeit, sondern eine durchaus neue. Die Hüter der Schwelle, Sokrates musste ja noch den Schierlingsbecher trinken und sich selbst umbringen, weil er Geheimwissen aus den geheimen Schulen Griechenlands, also der Mysterienschulen, preisgegeben haben soll. Also dass man auch mit dem Tode bestraft wurde, wenn man dieses geheime Wissen preisgab. Das gibt es alles heute nicht mehr und das ist, glaube ich, der große Schritt des Christentums, der mit der Zeitenwende dann begonnen hat und in dem wir immer noch drinstecken.
Wobei es interessanterweise, das Wort Geheimnis ist schon auch im Christentum noch drinnen. Nach der Wandlung sagt man ja Geheimnis des Glaubens. Ne? Das ist aber jetzt nicht Geheimwissen im Sinn von Gnosis oder Esoterik, so im Sinn von, ich verkaufe dir was ganz eben Großartiges, was keiner weiß, sondern weil es wahrscheinlich die Erkenntnis übersteigt. Ne? Also im Sinn von nicht ganz begreifbar, sondern ein bisschen metaphysisch, kann man ja sagen.
Genau.
Also
ja,
da sind wir wieder bei Ihrem bissigen Witz.
Ich habe lange gedacht, und das hat eben auch was mit dieser zwei Weltenlehre zu tun, die ich jetzt aber nicht irgendwie mit Gut und Böse oder so in eins setze, sondern mit der offenbaren Welt und mit der untergründigen Welt. Ich habe als Philosoph lange gedacht, wenn man die Wahrheit erkannt habe, muss man sie in die Welt tragen und die Welt muss die Wahrheit hören und Wahrheit glauben und man muss die Wahrheit predigen und das Wahre, Wahre, Wahre. Und ich habe mit der Zeit festgestellt, dass es erstens diese Wahrheit in der Form, wie ich sie gerade geschildert habe, nicht gibt. Das heißt aber nicht, dass es keine Wahrheit gäbe. Davon bin ich weit entfernt. Aber dass diese Wahrheit oder das Wahre, dass das behütet werden muss, viel mehr, als dass es herausposaunt werden darf. Also das Wahre zu behüten und in gewisser Weise auch für sich selbst zu behalten, still damit umzugehen, das tut dem Wahren viel besser, als es wie als Forderung an die Menschheit laut herauszutragen.
Ja, da haben Sie recht. Also das Wahre ist genauso wie die Liebe.
Genau. Ja.
Dieses Wort Liebe und das Wort Wahrheit, das wird so häufig missbraucht, dass man Hemmungen hat, es noch in den Mund zu nehmen. Weil was alles Liebe angeblich ist, bringt mich manchmal zum Erbrechen. Und genauso ist dieses Wort Wahrheit allein, was die Kommunisten eine Zeitung Wahrheit nennen und dann herumlügen bis zum geht nicht mehr. Und man sich heutzutage gegenseitig vorwirft, Fake News zu verbreiten und halt selber lügt wie gedruckt. Tatsächlich, also das Wort Wahrheit musste, glaube ich, schon viele Vergewaltigungen über sich ergehen lassen. Und deswegen, glaube ich, ist man gut beraten, wenn man damit vorsichtig umgeht. Ich verwende das als Zeichen der Selbsttranszendenz, das wahre, gute, schöne, ohne dass ich dann spezifiziere, was ist das jetzt genau, weil das muss eben der Patient dann auch für sich selbst suchen. Aber es tut gut, sich darauf auszurichten. Da sind wir wieder bei der Sinnsuche. Also ich finde, letztlich ist die Ausrichtung des Menschen auf das wahre, gute und schöne, da ist der Mensch schon auf der Suche oder er ist offen und dann kann er auch über den Sinn stolpern. Vielleicht können wir das so zusammenfassen.
Ja, also erstmal, da stimme ich absolut überein, dass die Wahrheit vergewaltigt wird und wer sie am lautesten fordert oder eben rausbrüllt, hat sie meistens nicht. Sagen wir es einfach mal so.
Er ist verdächtig, ja, er ist zumindest verdächtig.
Das ist fast auch eine ästhetische Frage.
Ja.
Und trotzdem würde ich das wahre, schöne und gute, ich würde es immer im Mund führen, als eben Ausrichtung im Sinne von, das ist der Trigger, den man setzen muss in die Menschen, damit sie sich nicht verlieren in diesem, es gibt keine Wahrheit, alles ist gleichwertig und dieses, was so unsere postmoderne Zeit den Menschen eigentlich ja fast als einzige Alternative noch übrig lässt, nämlich völlige Relativität von allem. Nein, das wahre, schöne, gute ist großartig. Es sind die großen Ideale und die großen Ideen, an die sich die Menschen ausrichten können. Aber was das wahre, schöne und gute im Einzelnen ist, das ist, wie gesagt, etwas, das würde ich immer sozusagen dem Behüten anheimfallen lassen, weil das herauszuposaunen und das auch mit so einer Sicherheit, mit so einer apodiktischen Klarheit zu fordern oder so, da
ist gefährlich, ja.
Ist gefährlich, genau. Ist ganz gefährlich. Und wir hatten ja auch schon über die Bitternis gesprochen. Und das war etwas, das habe ich selbst für mich gemerkt. Wenn ich von etwas wirklich so überzeugt war, dass ich jeden davon auch überzeugen musste, dann schwang immer auch so eine Art Bitternis mit. Und das ist übrigens etwas, das ich auch bei vielen Esoterikern, die durchaus nett sind und freundlich und höflich, ein bisschen komisch vielleicht aussehen, weil sie vielleicht ein bisschen anders riechen oder so oder anders angezogen sind, aber es sind nette Menschen. Wenn es aber um etwas geht, woran sie wirklich glauben, dann schwingt etwas mit, das ich spüre, das mich irgendwo ja mitnehmen soll, wo ich gar nicht hin will.
Ja, weil ich nehme wahr, dass sie so im Rausch der Ideen sind, dass ich sie jetzt bremsen muss, um die Sendung zu beschließen.
Haben wir die Stunde schon wieder vorbei?
Weil wir schon über der Zeit sind und ich kann nur sagen, wir sollten genau dort das nächste Mal mit Begeisterung weitermachen. Aber ich bin begeistert über Ihren Rausch. Das ist ein guter Rausch. Wir machen weiter.
Wir machen weiter, Herr Bonelli.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Herr Bonelli.